Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Alkohol und Drogen sind verboten für Muslime, das ist allgemein bekannt. Nur ganz unumstritten ist das nicht, wie das eben so ist, mit alten Schriften, die vor Jahrhunderten verfasst wurden, vor etwa 14 Jahrhunderten in diesem Fall. Inwieweit die genau eine konkrete Sache meinen oder eben nicht, darüber lässt sich halt gut streiten. Und zwar auch darüber, was das dem gläubigen Muslim heute eigentlich noch zu sagen hat. Und gerade was den Konsum von Rauschmitteln angeht, ist der Koran gar nicht mal so eindeutig, wie man oft annimmt. Nur mal ein Beispiel. In Sure 16 heißt es, und aus den Dattelfrüchten und den Trauben gewinnt ihr Rauschgetränk und schöne Nahrung. Siehe, darin liegt fürwahr ein Zeichen für Menschen, die begreifen. Ist das jetzt schon ein Hinweis, dass man keinen Alkohol trinken sollte oder ist das gar ein Alkoholverbot? In unserer Reihe, den Islam leben, beschäftigen wir uns mit den Fragen des Alltags von Muslimen in Deutschland und eben damit, welche Antworten die Religion für sie bereithält. Heute also über Alkohol und Drogen.
Wer schon mal über einen Basar im Jemen gelaufen ist, dem werden als erstes gefüllte Backen aufgefallen sein. Fast alle Händler, ausschließlich Männer, sitzen in ihren Läden und haben dicke Wangen, als wäre ihnen kürzlich ein Backenzahn gezogen worden. Doch der Grund für die dicke Backe ist tatsächlich eine Droge, das sogenannte Kat. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, der Jemen ist von den jungen Blättern des Kat-Strauß regelrecht besessen. Viele Männer, auch Frauen und sogar Kinder verbringen keinen Tag, ohne sich mit dem Rauschmittel in Stimmung zu bringen. Im selben Jemen wütet seit 2015 ein grausamer Krieg. Es ist auch ein Kampf zwischen zwei islamischen Konfessionen, Sunniten und Schiiten. Die Bevölkerung leidet an Armut und Hunger. Es gibt kaum etwas zu essen und trotzdem wird auf eines keinesfalls verzichtet, die Nationaldroge Kat. Wie passt das zusammen mit den Lehren des Islams, zu dem sich die meisten Menschen im Jemen bekennen? Eine Frage für Matthias Rohe, Jurist und Islamwissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg.
Also es gibt eine Grundskepsis in der islamischen Lehre gegenüber Drogen aller Art, wobei unklar ist, was fällt eigentlich unter den Drogenbegriff.
Der Koran geht kaum auf Detailfragen ein. Deshalb gibt es oft gravierende Unterschiede in den Auslegungen. Während die Droge Kat beispielsweise im Jemen von den religiösen Autoritäten freigegeben ist, gilt sie in den meisten anderen islamisch dominierten Ländern als Haram, also verboten. Der Konsum von leichten Drogen wie Kat oder aber von härteren Mitteln wird in einzelnen islamischen Ländern sogar drakonisch bestraft, weiß Matthias Rohr.
Traditionellerweise werden da Peitschenhiebe verhängt. In vielen anderen Staaten hat man sich von Körperstrafen mittlerweile abgewandt und verhängt halt irgendwelche Geldstrafen oder Gefängnisstrafen oder ähnliches mehr.
In Deutschland ist die Kat-Pflanze auch unter Muslimen kaum bekannt. Dafür wird hier über Cannabis diskutiert. Einige Parteien und Politiker fordern die Freigabe der Hanfpflanze. Nicht dazu gehört Serap Güler, Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen und gläubige Muslimin.
Ich bin auch beispielsweise nicht für die Cannabis-Legalisierung, die für mich oft eine Einstiegsdroge ist. Und dementsprechend ich das aus religiöser Sicht auch angebracht und richtig finde, dass diese Rauschgiftmittel nicht vereinbar mit der Glaubensausübung sind.
Aufgrund der unklaren Formulierungen im Koran wird schon seit Jahrhunderten darüber diskutiert, was genau als Drogen zu bewerten ist. Das betrifft nicht nur Kat und Cannabis, sondern zum Beispiel auch Kaffee.
Auch da gab es unterschiedliche Meinungen dazu, wobei die wenigen osmanischen Sultane beispielsweise, die versucht haben, den Türken das Kaffeetrinken auszutreiben, die sind ziemlich gescheitert mit diesem Unterfangen.
Tatsächlich wurde im Osmanischen Reich des 16. Jahrhunderts der Kaffeegenuss für eine kurze Zeit verboten durch den Großmufti des Sultans. Das Verbot konnte aber nicht lange aufrechterhalten werden. Eindeutiger als beim Kaffee ist der Fall beim Thema Alkohol, meint Matthias Rohr.
Zum Thema Alkohol gibt es noch die klarsten Aussagen, obwohl auch da im Koran der Begriff Alkohol als solcher nicht auftaucht, sondern der Begriff Khamar etwa, wo unklar ist, was ist da genau gemeint an berauschenden Getränken.
Darunter versteht die große Mehrheit der Muslime allerdings pauschal alle alkoholhaltigen Getränke. Obwohl der Koran auch andere Deutungen anbietet.
Es ist ja bemerkenswert, dass im Koran zunächst auch mal positive Aussagen über den Alkohol getroffen werden, dass also Schädliches und Nützliches in ihm sei. Das heißt, im Übrigen kann man dann schon konsumieren. Und jetzt zum Schluss kommt dann diese Offenbarung in Sure 5, Vers 90.
O die ihr glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine und Lospfeile sind nur ein Greuel vom Werk des Satans. So meidet ihn, auf dass es euch wohlergehen möge.
In der Anfangszeit des Islams war der Alkoholgenuss noch nicht verboten. Das Verbot wurde erst nach und nach eingeführt, weil die Araber damals gerne Alkohol getrunken haben. Heute herrsche über den Sinn dieses Verbots in den theologischen Kommentaren eine einheitliche Meinung, erläutert der Islamexperte Matthias Rohe.
Nun, der Mensch soll eben bei klarem Verstand bleiben und der Alkohol raubt dem Menschen den Verstand. Das ist übrigens eine Sicht, die das deutsche Strafgesetzbuch ein Stück weit teilt. Jemand, der betrunken ist, gilt als temporär geistesgestört. Und das kann man an manchen öffentlichen Festen auch durchaus, wie soll ich sagen, empirisch beobachten.
Beobachtungen, die auch Enes Juruk gemacht hat. Der junge islamische Theologe ist in Justizvollzugsanstalten als muslimischer Seelsorger im Einsatz. Aufgrund seiner Erfahrungen dort könne er ein Alkoholverbot im Islam gut nachvollziehen.
Da muss ich tatsächlich sehr hart mit Alkohol ins Gericht gehen, da der Alkoholkonsum in allen Kriminalstatistiken eine sehr wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, dass Alkohol ein Gefahrpotenzial darstellt für die Gesundheit, für das Leben, für das gesellschaftliche und allgemeine Leben der Menschen.
Dennoch wird auch in islamischen Ländern nach wie vor gerne zum Glas gegriffen. Einige alkoholische Spezialitäten sind sogar in islamischen Ländern entstanden, wie der türkische Raki. Auch Serap Güler lässt sich den gelegentlichen Alkoholgenuss nicht nehmen, trinkt ab und an ein Glas Wein.
Ich kenne viele Muslime, ich gehöre selbst dazu, die auf Schweinefleisch verzichten, aber trotzdem Alkohol trinken. Und ich glaube, das ist auch manchmal die Herstellung von eigenen Regeln. An was halte ich mich, an was halte ich mich nicht und was ist wie begründbar. Bei vielen wird es nach wie vor strikt eingehalten. Aber sehr viele haben für sich selbst auch Kompromisse gefunden oder finden Kompromisse, auf das eine zu verzichten und auf das andere nicht.
Matthias Rohe weiß, dass dies eine weit verbreitete Art ist, mit religiösen Geh- und Verboten umzugehen.
Und man muss auch feststellen, es gilt für Muslime wie für andere Menschen auch. Die halten sich in unterschiedlicher Konsequenz an irgendwie solche Regelungen. Also beispielsweise, wenn man in der Türkei ist, dann wird man nicht selten auch ein Gläschen Rakı zu trinken bekommen und viele Türken mögen das gerne.
Streng verboten oder doch nicht? Alkohol und Drogen im Islam, das war ein Beitrag von Hüseyin Topel.